NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golo Schmidt. Einen schönen guten Abend. Zuwanderer sollen in ihren Familien Deutsch sprechen. Mit dieser Idee hat die CSU am Wochenende quasi in ein Wespennest gestochen. Und auch heute noch stiehlt sie der Schwesterpartei CDU damit die Show. Die ruft zum Parteitag nach Köln und will dort unter anderem den mächtigen Finanzminister in die Enge treiben. Ob es dazu kommt, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über ein Milliardenprogramm der Bahn für ein besseres Schienennetz, über die Kontrolle europäischer Haushaltsentwürfe in Brüssel und über die IOC-Pläne für weniger Protz und Bombast bei Olympia. Zunächst aber in die Politik. Da sorgt in Deutschland seit dem Wochenende ein Satz für Wirbel wie lange nicht. Zitat: Wer dauerhaft hier leben will, soll dazu angehalten werden, im öffentlichen Raum und in der Familie Deutsch zu sprechen. So hat es ein CSU-Stratege in den Leitantrag für den Parteitag kommende Woche geschrieben und damit Spott und Häme, aber auch Grausen und Entsetzen ausgelöst. Die CSU war heute natürlich um Schadensbegrenzung bemüht. Aus München Rudolf Erhardt.
CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zeigte sich heute als wahrer Ruderweltmeister. Vor und zurück und herum ruderte er, um zu erklären, dass etwas geändert wurde, was ja nur die Medien und der politische Gegner falsch interpretiert hatten.
Alle, die sich jetzt äußern, dass die CSU da eine Pflicht aussprechen wollte oder eine Gängelung oder eine Kontrolle bis hin zur Familie, liegt völlig falsch.
Trotz kleinem Grammatikfehler ist klar, was Scheuer meinte. Jemand anzuhalten, in der Familie Deutsch zu sprechen, sei doch keinen Druck ausüben. Nur nichts zugeben, es aber trotzdem ändern, spricht für ein schlechtes Gewissen. Kurzum, jetzt steht im CSU-Leitantrag zur Bildung, Migration und Integration:
Wer dauerhaft hier leben will, soll motiviert werden, im täglichen Leben Deutsch zu sprechen.
Wer aber hat denn vorher die Aufregerverpflichtung reingeschrieben in den CSU-Leitantrag?
Das Team aller.
Dazu gehörte angeblich auch der CSU-Integrationsbeauftragte Martin Neumeier, einer der schärfsten Kritiker des falschen Deutschlernsatzes. Hat er ihn denn im umstrittenen Leitantrag überlesen?
Ich habe die Arbeitsweise von Kollegen nicht zu kommentieren.
Ruderte CSU-Generalsekretär Scheuer um eine Kritik herum. Warum CSU-Chef Seehofer die falsche Formulierung überlesen hat, konnte er krankheitshalber selbst nicht beantworten. Scheuer dagegen reagierte spitzzüngig.
Ich gehe davon aus, dass der Parteivorsitzende alles liest.
Das große Zurückrudern wird die Kritik an der CSU-Ausländerpolitik nicht verstummen lassen. Steht doch eine neue, wenn auch mildere Muss-Vorschrift im Leitantrag.
Und damit das gesellschaftliche Miteinander funktioniert, müssen Migranten die deutsche Sprache sprechen.
Nur fehlt es dazu auch in Bayern an Mitteln, Personal und oft auch geeigneten Sprachlernkonzepten. Deutsch für Ausländer. Das beginnt schon in der Schule, kritisierte Klaus Wenzel, Vorsitzender des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes.
Bitte erstmal genügend investieren, damit wir in Kindergärten und Schulen den Spracherwerb gut unterstützen können. Da fehlt es noch sehr.
Die gesellschaftliche Wirklichkeit mit dem Deutschsprechen von Migrantenfamilien ist in Bayern so bunt wie ihre Herkunft.
Mit meinen Kindern spreche ich Deutsch. Muss auch so sein. Also mein Sohn kann perfekt Muttersprache Türkisch, aber auch Deutsch. Deutsch, Türkisch, Englisch ist doch besser für Zukunft.
So diese türkischstämmige Mutter aus dem oberpfälzischen Weiden. Diese beiden russischstämmigen Zuwanderer in Regensburg praktizieren es dagegen anders.
Weil ich finde, die alle Kinder müssen Heimsprache schon gut sprechen.
Ich bin in Kasachstan geboren, fast ganze Leben da gelebt. Für mich ist gleich auf Russisch zu Hause reden, ja.
Die bayerische Wirtschaft braucht Migranten auch für qualifizierte Arbeitsplätze. Doch ohne Deutschkenntnisse geht da nichts, so Walter Huber, Sprecher des BMW-Werks im niederbayerischen Dingolfing.
Weil Arbeitsanweisungen, Qualitätsbeschreibungen oder auch Sicherheitshinweise natürlich auf Deutsch gegeben werden.
Die CSU relativiert ihr Deutschgebot für Einwanderer, soweit Rudolf Erhardt. Die Schwesterpartei CDU sammelt sich derweil in Köln zum Bundesparteitag und hat ganz andere Sorgen. Zum einen dringt die jüngere Generation in den Parteivorstand, was verlangt, dass ein Altgedienter wie der Kanzlervertraute und Gesundheitsminister Hermann Gröhe gehen muss. Zum anderen macht der Mittelstand Druck, die kalte Progression abzuschaffen, auf dass von Lohnerhöhungen auch was übrig bleibe und nicht durch den höheren Steuertarif aufgefressen wird. Heute hat das CDU-Präsidium das heiße Eisen nochmal angepackt und das offenbar im Sinne der Steuerzahler. Aus Köln, Katrin Brandt.
Angela Merkel ist skeptisch, wenn es um die kalte Progression geht.
Dass wir, sobald wir Spielräume haben, dieses Thema wieder auf die Tagesordnung setzen, das ist für mich vollkommen klar,
sagte die CDU-Chefin vor Beginn des Parteitags in Köln und machte beim traditionellen Hallenrundgang klar.
Wir arbeiten heute nochmal an möglichen Vorschlägen. Ich möchte jedenfalls nichts versprechen, was ich hinterher nicht halten kann.
Dennoch, der Wirtschaftsflügel der CDU hat noch vor Beginn des Parteitags Bewegung in die Sache gebracht und zumindest einen Teil seiner Forderungen durchgesetzt. Danach soll noch vor der nächsten Bundestagswahl damit begonnen werden, die kalte Progression abzumildern. Darauf verständigte sich die CDU-Spitze am Nachmittag in Köln. Voraussetzung dafür sei ein ausgeglichener Haushalt, der ohne neue Schulden auskomme, sagte Generalsekretär Peter Tauber am Abend. Der Wirtschaftsflügel hatte vor dem Parteitag den Druck auf die CDU-Führung erhöht. Er möchte in Köln ein Signal zugunsten der, wie es heißt, Leistungsträger beschließen. In einem Antrag, den unter anderem die Mittelstandsvereinigung und die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft eingebracht haben, heißt es ursprünglich, eine Steuerbremse müsse spätestens zum 1. Januar 2017 haushaltswirksam werden. Finanzminister Schäuble sah aber bisher keinen Spielraum. Schließlich will die Bundesregierung weder Steuer erhöhen noch neue Schulden machen. Außerdem gibt es eine weitere Hürde, die Bundesländer, wie CDU-Chefin Merkel heute in Erinnerung rief.
Wir hatten in der vergangenen Legislaturperiode immerhin dazu schon einen Gesetzentwurf. Der ist an den sozialdemokratisch regierten Ländern gescheitert.
SPD-Chef Sigmar Gabriel allerdings forderte CDU und CSU heute von Berlin aus auf, sich klar gegen die kalte Progression zu positionieren. Er kündigte an,
dass wir die Absicht haben, dass das, was dafür notwendig ist, in dieser Periode beschlossen wird, nach meiner Auffassung so früh wie möglich, und dass das Ganze im Bund-Länder-Finanzausgleich mit den Ländern verabredet werden muss.
Die Oppositionsparteien Linke und Grüne gingen in Berlin auf Distanz. Die CDU führe alle Jahre wieder einen folgenlosen Affentanz um die kalte Progression auf, sagte Sarah Wagenknecht, Fraktionsvize der Linken. Und Simone Peter, Parteichefin der Grünen, hielt die Debatte für abwegig. Weder sei genug Geld im Haushalt vorhanden, noch lasse sich die eintrübende Konjunktur dadurch abfedern. Insgesamt belastet die kalte Progression die Steuerzahler mit 2 bis 3 Milliarden Euro im Jahr. Mit kalter Progression wird der Effekt bezeichnet, dass Lohnerhöhungen durch höhere Steuertarife und Inflation vermindert werden. Der Parteitag der CDU beginnt morgen Vormittag mit Wahlen. Angela Merkel will sich zum 8. Mal in Folge wieder wählen lassen. Vor 2 Jahren in Hannover erhielt sie rund 98% Zustimmung.
In der CDU deutet sich also ein Kompromiss beim Streit um die kalte Progression an. Mal sehen, was der Parteitag da morgen beschließt, wo doch die Parteivorsitzende Angela Merkel am liebsten alles beim Alten belassen würde. Der Kommentar zum Sinn wie auch zum Unsinn der kalten Progression von Andreas Braun.
Die Progression ist eigentlich dafür da, das Steuersystem gerechter zu machen. Wer mehr verdient, kann auch einen höheren Beitrag für die Allgemeinheit leisten. Die Logik ist einfach und einleuchtend. Und tatsächlich zahlen Gutverdiener in Deutschland ohne Zweifel den Löwenanteil. Die oberen 10% der Einkommenstabelle stehen für deutlich mehr als die Hälfte der gesamten Einkommensteuer. Das sind Menschen, die mehr als 70.000 Euro im Jahr verdienen und auch tatsächlich etwas abzugeben haben. Demgegenüber steuert die untere Hälfte der Einkommenstabelle gerade mal gute 5% bei. Warum also Hand anlegen an ein System, das anscheinend einen guten Ausgleichsmechanismus zwischen Arm und Reich in Deutschland darstellt? Ganz einfach, wenn nicht regelmäßig an ein paar Schrauben gedreht wird, birgt das Progressionsmodell eben auch große Ungerechtigkeiten. Und für die kalte Progression trifft das gleich mehrfach zu. Zum einen werden Steuerzahler, die einen Lohnplus erhalten, zwangsläufig und automatisch von einer Steuererhöhung getroffen. Denn jeder Euro mehr Bruttolohn bewirkt, dass der Durchschnittssteuersatz aufs Einkommen steigt. Das passiert natürlich ganz ohne Ankündigung oder gar einen politischen Prozess. Einfaches Nichtstun der Regierung reicht dafür aus. Dazu kommt, dass kein regelmäßiger Inflationsausgleich stattfindet. Zum Effekt der Steuererhöhung kommt also die schleichende Geldentwertung. Und zusammen kann das im Extremfall dazu führen, dass nach einem Plus beim Brutto real sogar weniger Kaufkraft im Geldbeutel steckt als vorher. Einen leistungsfeindlicheren Mechanismus kann man sich kaum vorstellen. Und damit lange nicht genug. Die gerechte Verteilung der Lasten, für die die Progression einmal ausgedacht wurde, wird durch die kalte Progression konterkariert. Denn es sind vor allem die kleinen und mittleren Einkommen, die dadurch besonders belastet werden. Da die hohen Einkommen sowieso schon bis zum Spitzensteuersatz belastet werden, wirkt sich die kalte Progression bei ihnen viel weniger dramatisch aus. Natürlich wird hin und wieder mal der Grundfreibetrag erhöht, um alle diese Effekte zu lindern. Aber es gibt keinen Automatismus dafür, geschweige denn für andere Anpassungen, die die kalte Progression aushebeln würden. Wie gerecht das Steuersystem trotz kalter Progression also tatsächlich bleibt, das bleibt der Willkür der Politik überlassen. Finanzminister Schäuble und Kanzlerin Angela Merkel haben aber nach Geschenken wie der Rente mit 63 oder dem Betreuungsgeld gerade mehr Lust auf die symbolische schwarze Null als auf Steuergerechtigkeit. Und genau deshalb wird es Zeit, das System zu reformieren und die Defizite zu beseitigen. Nicht als weiteres Geschenk der Politik, sondern damit die Steuerzahler in Deutschland auf solche Geschenke eben nicht mehr angewiesen sind.
Heißes Eisen, kalte Progression, soweit der Kommentar von Andreas Braun aus unserer Wirtschaftsredaktion. Stichwort Eisen: Wenn die gleichnamige Bahn kein Tempo auf die Schiene bringt, dann kann das vielerlei Gründe haben. Meist aber ist es der Zustand von Gleisen und Brücken. Ausgeprägte Altersschwäche verlangt hier immer wieder, die Geschwindigkeit zu drosseln oder gar nicht erst zu entwickeln. Das will der Konzern jetzt ändern. Aus Berlin, Johannes Frevel.
Die Deutsche Bahn steht vor einer riesigen Herausforderung. Insgesamt 61.500 Kilometer Gleise, 70.000 Weichen, 25.000 Brücken und 690 Tunnel müssen in regelmäßigen Abständen general überholt werden, damit alles funktioniert. 28 Milliarden Euro will die Bahn bis 2019 zusätzlich investieren, um einen Teil ihres verschlissenen Netzes wieder auf Vordermann zu bringen. Das bedeutet täglich bis zu 850 Baustellen, betont Volker Käfer, Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn.
Wir haben allein für das kommende Jahr über 500 große Einzelmaßnahmen in 80 Baukorridoren gebündelt. Bis 2019 werden wir rund 17.000 Kilometer Schiene erneuern, ungefähr 10.000 Weichen. Und festgeschrieben in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ist die Erneuerung bzw. Teilerneuerung von allein 875 Brückenbauwerken.
Von den geplanten 28 sollen 26 Milliarden Euro in den Fahrweg fließen. Der notwendige Geldregen kommt teils aus dem Bundeshaushalt, teils von der Bahn. Die muss jetzt zügig bauen. Kommt die Grundsanierung, damit die Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig voran, muss die Bahn Strafzahlungen an den Bund leisten. Ein großes Problem seien Brückensanierungen, betont Roland Bosch, Produktionsvorstand der DB Netz AG.
Hier fällt auf, dass wir insbesondere in dem Zeitfenster von Brücken über 100 Jahren eine ganze Menge Brücken haben, die eben jetzt zur Veränderung anstehen, weil wir die Sorge haben, dass ansonsten der Investitionsrückstau dramatisch zunehmen würde und wir damit in verkehrliche Schwierigkeiten kämen.
Die beschleunigte Grundsanierung eines Teils des Gesamtnetzes soll im kommenden Jahr starten und bis 2019 abgeschlossen sein. Danach sollen andere Teile des Netzes instand gesetzt werden. Für die Fahrgäste sollen die meisten baubedingten Verspätungen unter 30 Minuten bleiben. Allerdings wird die Erneuerung der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main eine Umleitung benötigen, die eine glatte Stunde mehr Fahrzeit bedeutet. Pünktlicher werde die Bahn wohl auch nach den Milliardeninvestitionen kaum, erläutert Jörg Sandfoss, Fahrplanchef der DB Netz AG.
Wir reden nicht über ein 5-Jahres-Programm und dann ist alles gut, sondern wir reden über ein Kontinuum. Wir reden darüber, dass wir dauerhaft die Infrastruktur reinvestieren müssen. Wenn wir nicht genug investieren, kommen die Störungen und die führen zu einer Verschlechterung der Pünktlichkeit. Dieses Thema ist kein Pünktlichkeitsverbesserungsprogramm, sondern das ist ein Programm Infrastruktur als Basis. Eine gute Infrastruktur braucht man als Basis, um überhaupt vernünftig pünktlich fahren zu können.
Die Milliardeninvestitionen kommen nicht nur der bundeseigenen Deutschen Bahn zugute. Die Gleise werden auch von den privaten Wettbewerbern der Bahn genutzt.
Die Bahn plant ein Milliardenprogramm, um tausende Kilometer Schiene zu erneuern und zig Brücken zu sanieren. Soweit der Bericht von Johannes Frevel. Ins Ausland. Da haben die Euro-Finanzminister keine leichte Aufgabe zu lösen. Unter großem Zeitdruck nämlich muss das Rettungsprogramm für Griechenland verlängert werden. Der europäische Teil des Programms läuft Ende des Jahres aus und die Beteiligten haben über einen Fortgang sehr unterschiedliche Vorstellungen. Athen braucht zwar die Verlängerung, will sie aber möglichst kurz halten, um von den Vorgaben der Geldgeber endlich befreit zu werden. Die Eurogruppe dagegen denkt an mindestens 3, eher an 6 Monate Verlängerung. Bei den Beratungen in Brüssel heute ging es aber eben nicht nur um Griechenland, auf der Tagesordnung auch der Umgang mit den Schuldenmachern Italien und Frankreich. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Eine Frage mochte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Brüssel gar nicht gern hören. Wie die EU den Schuldensünder Frankreich, der die 3% Defizitgrenze erst ab 2017 einhalten kann, zur Raison bringen will.
Das ist nicht eine Betrachtungsweise, mit der man Europa voranbringen kann,
betonte Wolfgang Schäuble und setzte dann zu einem grundsätzlichen Lob auf die Grand Nation an.
Frankreich ist ein großes, stolzes Land. Jedes Land hat seine eigenen Lasten, seine eigene Geschichte. Aber wir bringen uns nicht gegenseitig zur Raison, die haben wir alle schon.
Während die Bundeskanzlerin am Wochenende mit Blick auf Paris und Rom weitere Reformen angemahnt hatte und sich dem Urteil der EU-Kommission anschloss, dass die bisher vorgelegten Sparbemühungen nicht ausreichten, setzte Finanzminister Schäuble in Brüssel einen ganz anderen Akzent.
Frankreich hat ständig zusätzliche Maßnahmen in Kraft gesetzt.
Damit spielte Schäuble auf dem vom französischen Finanzminister Sapin angekündigten verschärften Kampf gegen den Steuerbetrug an und dessen Prognose, die Neuverschuldung werde im kommenden Jahr etwas geringer ausfallen als ursprünglich angekündigt. Voll des Lobes war Schäuble auch für die Reformanstrengungen der Regierung in Rom.
Italien hat eine beachtliche Reform seines Arbeitsmarkts durch die gesetzgebenden Kammern gebracht.
Schäubles Bilanz: Deutschlands Nachbarn, ganz gleich, ob sie Frankreich, Italien oder Belgien heißen,
sind alle auf dem richtigen Weg.
Das gelte auch für Griechenland, das gerade einen Haushalt verabschiedet hat, den die Troika der Finanzkontrolleure von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalen Währungsfonds kritisiert, weil er von viel zu optimistischen Annahmen ausgehe. Griechenland brauche halt mehr Zeit, um die schwierigen Reformen durchzusetzen, so Schäuble in Brüssel. Und was die Kritik an den Schuldensündern Frankreich und Italien angeht, da warnte der Bundesfinanzminister vor deutscher Arroganz.
Wir in Deutschland müssen uns ja auch anstrengen.
Den Kurs der EU-Kommission, Frankreich und Italien bis März eine Frist zu setzen, um ihre Etats in Ordnung zu bringen, unterstützt Schäuble ebenso wie seine Euro-Finanzministerkollegen. Diese Frist müsse allerdings auch wirklich genutzt werden, mahnt Euro-Gruppenchef Dijsselbloem. Es geht darum, Reformen auch wirklich zu realisieren und nicht nur anzukündigen. Andernfalls drohen Frankreich im äußersten Fall von der EU-Kommission milliardenschwere Strafen. Alle, aber auch wirklich alle Optionen lägen auf dem Tisch, betonten Euro-Gruppenchef Dijsselbloem und EU-Wirtschaftskommissar Moscovici in Brüssel.
Die Euro-Minister also bei den Schuldenmachern Italien und Frankreich relativ entspannt und sogar bei Griechenland guter Dinge. Das war der Bericht von Ralf Siener. Wir gehen nach Belgien oder bleiben dort, wenn man so will, denn Brüssel spielte eben die Musik schon. Ein Streik gegen die Sparpläne der Regierung in Brüssel hat den öffentlichen Verkehr heute dort stark behindert und teilweise sogar lahmgelegt. In Brüssel fuhren weder Metro noch Straßenbahnen oder Busse. Und auch der grenzüberschreitende Zugverkehr war betroffen. Ein Vorgeschmack das Ganze auf den Generalstreik nächste Woche. Annika Richter berichtet.
Heute trifft der Streik ganz Brüssel. Die Metro steht still, am Flughafen bleiben fast die Hälfte der Flugzeuge am Boden und so gut wie alle internationalen Züge nach Brüssel wurden gestrichen. Die belgische Hauptstadt ist heute quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Die Brüsseler nehmen es aber gelassen.
Ich fahre nicht mit der Metro, ich komme mit dem Auto, also ist das kein Problem für mich.
Anders sehen das die Touristen, die vom Streik überrascht wurden und in Brüssel auf freie Taxen warten.
Es ist nicht möglich, von einem Teil der Stadt in den anderen zu kommen, vor allem für uns als Touristen. Wir müssen kilometerweit laufen. Jetzt gerade versuchen wir, ein Taxi zu bekommen, das uns zum Atomium fährt. Das ist nämlich weit weg von hier.
because it's distant from here.
You see, the traffic is already quite jammed.
Man sieht, dass sich der Verkehr schon staut. Ich habe es aber schlimmer erwartet. Wir werden sehen.
I expected worse, actually. I will see.
Seit Wochen gibt es immer wieder Streiks in Belgien. Der Protest richtet sich gegen die Sparpläne der belgischen Regierung. Die neue Mitte-Rechts-Regierung um Ministerpräsident Charles Michel hat umfassende Sparmaßnahmen angekündigt. Zum Beispiel soll die Lebensarbeitszeit auf 67 Jahre erhöht werden. Auch die Renten sollen gekürzt werden. Außerdem wird es Einsparungen beim öffentlichen Nahverkehr geben und die Belgier müssen wohl auf automatische Lohnanpassungen verzichten. Gegen diese Sparpläne haben die Gewerkschaften zu den groß angelegten Streiks aufgerufen. Das ganz große Chaos droht den Belgiern aber erst am kommenden Montag. Denn da ist ein Generalstreik angekündigt und der wird das gesamte Land treffen.
Streik in Belgien schon heute. Vorgeschmack auf die Aktion nächste Woche. Dann Brüssel heute komplett lahmgelegt. Soweit die Informationen von Annika Richter. Für Olympische Spiele will sich kaum noch jemand bewerben. Zu sehr stören da nämlich sich viele Menschen an dem, was das Spektakel so mit sich bringt. Sei es der Eingriff in die Natur oder der Abriss von ganzen Straßenzügen, seien es die aberwitzigen Auflagen der Sponsoren oder die gigantischen Ausgaben für den Bau von Sportstätten. Nur in autokratisch regierten Ländern lässt sich das alles noch durchsetzen. Das hat auch das IOC, das Internationale Olympische Komitee, bemerkt und deshalb heute eine weitreichende Reform beschlossen. Olympische Spiele sollen danach in mehreren Städten, ja sogar in mehreren Ländern zeitgleich ausgetragen werden können. Außerdem sollen die Verträge veröffentlicht und die Kosten gesenkt werden. Von der IOC-Sitzung in Monte Carlo heute Holger Kühner.
Wer mit dem Rücken zur Wand steht, kann nur noch die Hände hochnehmen und sich ergeben. Beim IOC heißt das Hände hoch zur Abstimmung.
Then this is unanimously approved. Thank you very much.
Vorschlag einstimmig angenommen, sagte IOC-Präsident Thomas Bach. So geht das schon den ganzen Tag. Ein Jahr lang hat Bach seinen 40-Punkte-Plan vorbereiten lassen und sanften Druck ausgeübt auf seine IOC-Mitglieder. Jetzt sei die Zeit für Veränderungen. Milliarden Menschen schauen sich die Olympischen Spiele im Fernsehen an, organisieren will sie aber keiner mehr. Zu teuer, zu groß. Keine Rechte, nur Pflichten, IOC-Athletensprecherin Claudia Bokel.
Ich glaube, es zeigt, dass die Zeit reif war für Reformen und dass wir da alle mit dran gearbeitet haben und dass es unter der Präsidentschaft von Thomas Bach die Einheit gibt, nach vorne zu schauen und die Veränderungen anzustreben. Und ich freue mich.
Bei einer deutschen Olympiakandidatur von Berlin oder Hamburg für 2024 würden die neuen Bewerbungsregeln schon greifen, sagte der Vorstandschef des Deutschen Olympischen Sportbundes Michael Vesper.
Ich denke, dass eine Bewerbung Deutschland dadurch deutlichen Rückenwind bekommt.
Die Bewerbungskosten sollen reduziert werden, würden dann aber für alle Interessenten günstiger werden. Wettbewerbe außerhalb der Olympiastadt, sogar in einem Nachbarland, alles denkbar. Dass sich das IOC aber demnächst vor Bewerbern kaum noch retten kann, bezweifelt der Australier John Coates, der für Bach die Reformen vorbereitet hat.
Ich rechne nicht mit einem großen Ansturm. Wir reden immer noch über das größte Sportereignis der Welt. Ich hoffe aber, dass wir mehr Städte ermutigen können, unsere Einladung anzunehmen.
Auch das klingt neu. Das IOC diktiert nicht, sondern lädt ein. Und bei aller Deutschtümelei, in Afrika gab es Olympische Spiele noch nie. Samram Sami, IOC-Mitglied in Südafrika, kommen die Veränderungen gerade recht.
Die Agenda hat einen direkten Einfluss auf eine afrikanische Olympiabewerbung. Vieles wird einfacher werden in einer Bewerbung. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Südafrika für 2024 oder 2028 bewirbt.
Und damit hätte Deutschland schon den ersten Gegenkandidaten. Der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet am 21. März, ob Hamburg oder Berlin antreten darf. Beide zusammen? Geht nicht, bestätigte Michael Vesper.
Eine solche Doppelbewerbung ist nach den Statuten des IOC nicht möglich.
Noch immer steht das IOC mit dem Rücken zur Wand, hat aber erstmals seit mehr als 15 Jahren ein paar Schritte nach vorne gemacht.
Das Internationale Olympische Komitee auf Reformkurs. Die Olympischen Spiele dürfen künftig in mehreren Städten zeitgleich stattfinden. Und vor allem dürfen sie billiger werden. Holger Kühner war das. Zurück ins Inland. Großeinsatz für die Polizei in Dresden und Düsseldorf heute. In beiden Städten werden Proteste gegen das umstrittene Bündnis namens Pegida und seinen Düsseldorfer Ableger erwartet. Die Abkürzung Pegida steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt will die rechtsaußen verortete Gruppe 1500 Sympathisanten auf die Straße bringen. Von dort Benjamin Sartori. Zu der Demonstration aufgerufen hat ein Bündnis mit dem Namen Düsseldorfer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Es sieht sich als Ableger ähnlicher Proteste, die es seit einigen Wochen in Dresden gibt. Zu den Organisatoren in Düsseldorf gehört ein Mitglied der Partei Alternative für Deutschland. Zwar distanziert sich das Bündnis offiziell von Radikalen und Gewalttätern, es erfährt aber immensen Zuspruch bei Rechtsextremen. So riefen unter anderem die NPD, die Rechte und die Republikaner zur Unterstützung der Düsseldorfer Demo auf. Auf einer einschlägigen Internetseite wird den Teilnehmern geraten, auf Fahnen und parteipolitische Werbung zu verzichten, um den überparteilichen Charakter zu wahren. Das bestätigt Einschätzungen von Politikexperten. Sie sehen die vermeintlich bürgerliche Bewegung als eine Art trojanisches Pferd für rassistisches Gedankengut. Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger zeigte sich besorgt, dass es rechtsextremistischen Strömungen offensichtlich gelinge, auch Bürger aus der Mitte der Gesellschaft für solche Demonstrationen zu gewinnen. Die Demo und auch die Gegenveranstaltungen sollen in unmittelbarer Nachbarschaft des Düsseldorfer Landtages stattfinden. Dort hat die Polizei bereits Absperrgitter aufgestellt. Mit einem Großaufgebot will sie Zusammenstöße beider Seiten verhindern.
Die Polizei in Alarmbereitschaft heute in Düsseldorf wie in Dresden. Ein Bündnis namens Pegida, die sogenannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, sorgen dort für Unruhe. Das war der Bericht von Benjamin Sartori. Der 24. James-Bond-Film Spectre hat einiges Österreichische zu bieten. Ja, das gab es auch schon mal. Er spielt zumindest für einige Minuten in Österreich und der Österreicher Christoph Waltz wird den Bösewicht und Gegenspieler von Bond, gespielt von Daniel Craig, nehmen. Gedreht wird ab heute in Tirol und in der Steiermark. Und obwohl da einiges in die Luft fliegen wird, rechnet die österreichische Tourismusbranche mit Gewinnen. Schon jetzt gilt 007 als Steiermark-Botschafter. Von dort Karla Engelhardt.
James Bond muss wieder die Welt retten. Zum 24. Mal. Das verschneite Osttiroler Bergdorf Obertillach ist dabei eine Station im neuen James-Bond-Film Spectre. Bürgermeister Herbert Pichler gibt sich selbstbewusst.
Die Landschaft und die Situation, die wir da vorfinden, ist so wunderschön. Und die kann man eigentlich so für einen James-Bond-Film ohne große Umbaumaßnahmen einfach auffangen.
Die Einwohner lassen sich vom Bond-Fieber kaum anstecken.
Die einen regen sich auf, die anderen profitieren davon. Also die Wirtschaft profitiert sicher davon.
Wenn man sich vorstellt, 350 Leute, eine Menge Maschinen und Fahrzeuge und Apparate und Geräte und Arbeiten und Werken, das ist für unser Dorf schon. Wir sind ja nur 690 Einwohner. Ne?
Fast so groß ist auch die anreisende Filmcrew. Rund 6 Millionen Euro sollen im Schnee von Tirol und der Steiermark verpulvert werden. Rund 30.000 Übernachtungen sind bereits gebucht. Bond-Darsteller Daniel Craig trifft diesmal auf einen österreichischen Bösewicht, Franz Oberhauser, gespielt von Christoph Waltz. Der 58-Jährige meinte zu seiner Rolle bei der Londoner Pressekonferenz:
Jeder kennt doch die Bond-Filme seit seiner Kindheit. Sie haben etwas Mythologisches. Irgendwie sind sie wie moderne Sagen. Darin mitzuspielen, also wirklich, da muss man nicht nachdenken. Das macht man einfach.
Bond Girl ist die französische Schauspielerin Léa Seydoux, bekannt aus dem Film Grand Budapest Hotel. Was genau in Österreich gedreht wird, ist top secret, wie Enrico Jakob von der Filmkommission Cinestra meint.
Es ist ein absolut geschlossenes Set. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemandem gelingen wird, da einen geheimen Blick drauf zu werfen. Es wird weiträumig abgeregelt.
Österreich tauchte bisher in zwei Bond-Filmen auf. 1977 im Hauch des Todes waren es Wien und Kärnten. Im Quantum Trost von 2008 boten die Bregenzer Festspiele 7 Minuten lang die Bühne für Bond-Darsteller Craig. Und vor gut 30 Jahren gab es schon einmal einen österreichischen Bösewicht. In Sag niemals nie lieferten sich Klaus-Maria Brandauer und Sean Connery ein Duell um die Bombe.
Na so, Bond? Wenn wir schon so weit sind, wo haben Sie die Bomben versteckt?
Seit heute Dreharbeiten für den neuen Bond in Österreich. Soweit der Bericht aus der Steiermark. Name der Autorin Engelhardt. Karla Engelhardt. Das Echo des Tages endet an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen angenehmen, erholsamen Abend. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.